Ah, ihr Lieben, What's Next Agencies ist jetzt 6 Jahre am Start, 167 Folgen. Und ich finde, es ist absolut Zeit, mal reinzuhören und ein bisschen mehr darüber zu erfahren, welche Gäste ihr euch wünscht für 2026, welche Themen ihr euch wünscht oder vermisst, was wir ansonsten noch besser machen können, was die ideale Episodenlänge ist, Fragen um Fragen. Dafür habe ich eine Mini-Umfrage gestartet. Den Link findet ihr in den Kommentaren und ich freue mich total, wenn ihr mitmacht und ein paar Insights preisgebt. Ganz egal, ob ihr regelmäßig hört oder nur ab und an mal reinhört. Ich freue mich total. Jede Menge Karma-Punkte gehen raus. Bis dann.
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, dem Podcast zur Zukunft der Agenturbranche. Und ich freue mich ganz besonders, heute mit zwei Menschen hier im Remote-Studio zu sitzen, die, ja, wie soll ich sagen, nach Karrieren in ganz, ja, typischen Agenturnetzwerken, Agenturen mit Werber- und Werberinnen-Background eben wirklich zu sagen, lass uns Kreativität nochmal neu denken, lass uns was auf die Beine stellen, was es so vielleicht noch nicht zumindest so viel gibt, wie wir uns das wünschen würden, und da ein bisschen tiefer einzusteigen. Also Geheimnis ist eh schon gelüftet für alle, die jetzt reingeklickt haben. Die haben sich ja bewusst für diese Folge entschieden. Jetzt nochmal geteasert. Ich spreche mit Leonie Schüssler und Siamak Jung, den beiden ehemaligen Ogilvy-ManagerInnen, die eben gesagt haben, komm, lass uns nochmal was anderes gründen, und zwar The Fritten. Das ist schon jetzt die Neugründung mit dem geilsten Namen 2025 oder tollen Geschichte, die müsst ihr gleich unbedingt dahinter einmal teilen. Aber die Idee ist eben zu sagen, Kreativität ist kein Werbemittel, sind keine bunten Bildchen, sondern ist wirklich ein krasser unternehmerischer Hebel, den wir noch viel zu häufig gar nicht richtig nutzen mit aller Kraft. Und umso schöner, dass wir jetzt mal gucken, was können wir die nächste Dreiviertelstunde in dieser Kraft, in diesem Hebel entdecken. Ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ihr ein bisschen mehr von The Fritten und eurer Idee und dem Vermissungsschmerz erzählt und das, worauf ihr künftig Lust habt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Kim. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank.
Jetzt müsst ihr mal erzählen, ne? Also, wie kommt man da drauf? Also, die Frage ist vielschichtig. Natürlich auf den Namen, aber ich stelle mir das auch so vor, das sind bunte, wilde Zeiten. Man ist gewohnt, in großen Agenturkonstrukten zu arbeiten. Wenn man da, wo ihr wart, auch in der Geschäftsführung ist, dann ist man natürlich jetzt nicht mehr selber in so einem absoluten Start-up- und Gründungsmodus, sondern bedient natürlich auf eine Art auch das System. Wann hattet ihr so einen Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen was Neues schaffen, wir wollen was auf die Beine stellen, was es noch nicht gibt? Was war eure Motivation?
Also ehrlicherweise, ich glaube, wir hatten den Punkt schon länger. Also ne, wir haben irgendwie gemerkt, man kann sich einfach nicht so weit bewegen, wie wir es gerne wollen würden. Und dann haben wir ja beide bei Ogilvy Abschied genommen und haben uns wirklich, also für uns stand eigentlich, glaube ich, ab Tag 1 fest, eigentlich schon bevor wir Ogilvy verlassen haben, wir wollen zusammen weitermachen. Und weil wir einfach so wahnsinnig, wir kennen uns ja tatsächlich über Ogilvy, aber wir haben irgendwie ab Tag 1 wahnsinnig gut zusammen funktioniert. Und dann gab es irgendwie ja auch noch so einen Dritten im Bunde, mit dem ich irgendwie auch schon lange mal so drüber gesprochen habe, wollen wir nicht mal was Eigenes starten? Und irgendwie hat es die ganze Zeit, dieses Feuer hat so in uns gebrodelt. Und wir haben dann gesagt, nee, wir müssen irgendwie mal so die Gewässer, die wir kennen, die müssen wir verlassen. Und jetzt muss man sich vorstellen, das war im November letzten Jahres, haben wir so angefangen, darüber zu sprechen. Und es war ja eine Zeit, in der ganz, ganz viel passiert ist, auch in der Welt da draußen. Also nicht nur in der Agenturwelt, natürlich, ne, KI und Co. haben uns auch da schon schlaflose Nächte irgendwie beschert. Aber es ging ja tatsächlich irgendwie, es waren die Trump-Neuwahlen, ne? Es war irgendwie der Ampelbruch so einen Tag später. Und ne, also wir erinnern uns, glaube ich, alle noch gut an den Moment. Und das war irgendwie so ein Moment, den wir auch für uns genutzt haben. Wir haben jetzt auch sehr viel irgendwie selbst reflektiert und überlegt, was können wir denn mit dem, was wir können, weil wir wollten ja jetzt nicht umschulen und irgendwie was völlig Neues machen, aber uns war klar, genau, uns war klar, vielleicht Bubble Tea wäre auch was gewesen, aber uns war irgendwie klar, okay, wir sind, ne, wir können bestimmte Dinge und wir glauben auch irgendwie daran, dass diese Dinge auch immer noch ganz, ganz wertvoll sind, aber es braucht vielleicht einen anderen Rahmen dafür und haben uns eigentlich so ein bisschen die Frage gestellt, was können wir denn mit dem Skillset, das wir haben, mehr tun und mehr verändern als irgendwie, oder was können wir schaffen, was größer ist als wir selbst. Und haben uns dann, kam eben schnell irgendwie, wir kennen, glaube ich, alle das Thema, diese, ne, Omnikrise auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber diese endlose Negativspirale, in der wir irgendwie drin sind, ne, du machst morgens Instagram auf und kriegst eigentlich schon schlechte Laune und machst LinkedIn auf und kriegst auch schlechte Laune, weil wir irgendwie wahnsinnig viel den Finger auf die negativen Dinge zeigen und wir sind auch so als Typen überhaupt nicht. Also wir sind einfach, wir stehen morgens auf und haben irgendwie gute Laune und haben dann irgendwie überlegt, naja, was ist es denn, was es braucht? Und kamen dann eben auch eigentlich darauf, ne, Rechtsruck war ja auch ein Riesenthema zu der Zeit oder ist es auch immer noch, wirtschaftliche Stabilität, was bedeutet eigentlich wirtschaftliche Stabilität auch für eine Gesellschaft? Und was können wir beitragen zu einer wirtschaftlichen Stabilität in dem Land, in dem wir leben? Also wir wollen auch nicht morgen auswandern, sondern wir wollen irgendwie, dass es uns hier weiter gut geht. Und da kamen wir irgendwie darauf, dass wir, ne, gesagt haben, naja, jetzt müssen wir irgendwie für uns einen Weg finden, wie wir unser Skillset da sinnvoll einsetzen, um, großes Wort, Aufbruchstimmung zu erzeugen, um da wirklich dieser Negativspirale mal irgendwas entgegenzusetzen. Und das war eigentlich so unser Ansatz. Und gleichzeitig, und du hast eine vielschichtige Frage gestellt, ich gebe dir eine vielschichtige Antwort.
Du bist ja auch Strategin. Genau. Nichts anderes habe ich erwartet.
Das muss sein. Nee, aber auf der anderen Seite, also das war jetzt so unsere Innensicht. Und dann gab es aber ja noch die Außensicht. Und wir haben uns ganz, also uns war ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie einfach die nächstbeste Agentur gründen, nur um halt irgendwas Eigenes zu gründen und unser Ego zu befriedigen oder weil wir irgendwie Lust hatten, uns zusammen mit Nils irgendwie selbstständig zu machen, sondern wir haben dann ganz, ganz viele Kundengespräche geführt, potenzielle Kundengespräche, also auch tatsächlich in den Startlöchern schon und wir hatten noch gar keinen Namen und haben schon Gespräche geführt und das war total wertvoll für uns, weil wir auch gemerkt haben, dass auch der Kunde unter einer Omnikrise leidet und dass es ganz, ganz schwer ist, in aktuellen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen und überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und dann kamen wir eben schnell dahin, dass wir gemerkt haben, naja, vielleicht ist es eben nicht mehr der richtige Weg, ein Briefing zu empfangen und loszulaufen und irgendwie eine lustige Kampagne zu machen, sondern eben ganz woanders anzusetzen. Und eigentlich, du hast eben auch so unseren Namen auf unseren Namen angespielt, diesen ich sage mal, merkfähigen Namen. Ja. Und das kam dann auch so, da kam so eins zum anderen. Und ich glaube, Sia kann wahrscheinlich viel besser erklären, wie wir zu dem Namen gekommen sind als ich. Wir ergänzen uns nämlich auch tatsächlich sehr gut.
Ja, da liegt jetzt ja bei dir, genau. Ja.
Also natürlich hatten wir auch ganz viele andere Namensideen noch davor, ne? Bei Dreiviertel haben wir irgendwie rausgefunden, oh, das gibt's schon. Wir haben irgendwie irgendwelche Namen gefeiert, ne, von denen wir dann irgendwo, ah, da gibt's in Kanada schon eine Agency, die heißt so und da und dort. Aber ja, wie es mit vielen guten kreativen Sachen eben ist, es ist meistens halt eine Aneinanderreihung von vielen tollen Gedanken. Meistens nicht nur von einem, sondern von verschiedenen. Und das ging auch bis zu Nils, ne? Also bis wir wirklich komplett zu dritt waren. Erst dann ist der Name dann so in dieser Form entstanden, wie er entstanden ist. Aber es war wirklich so, dass eines Morgens wir uns dann nochmal in Frankfurt zu einem Kaffee getrunken haben. Das Thema Naming stand auch auf der To-Do-Liste. Und Leo kam dann irgendwie und meinte so, also ich finde, Fries sind super. Leute lieben Fries, ne? Also so die Fresh Fries oder so. Oder was? Fancy Fries? Was hattest du da? Irgendwas in der
Future Fries.
Future Fries und sowas, ne? Und dann meinte ich so, ja, okay.
Pommes machen dann, auch glücklich, also nur
ja, eben, ich kam über die Schwimmbad.
Aber sehr glücklich, ja, genau.
So, also irgendwie schon mal gut, dass das, ja, okay, ja, klingt schon ganz gut, ja, die Leute lieben es. Aber dann kam natürlich wieder so der alte CD in mir hoch, nur so, ja, aber es muss irgendwie einen Sinn haben, das muss man irgendwie auch mit einer Idee aufladen, als einfach nur, weil es jetzt cool ist und weil Leute das lieben, das passt nicht, ne. Und dann sind wir so auf den Gedanken gekommen, so, ja, okay, aber, ne, Fries oder Fritten, das ist ja im Grunde genommen die geilere Darreichungsform von der Kartoffel irgendwie, ne. Und dann kam eigentlich schon so der Gedanke, naja, cool, die meisten Challenges sind ja erstmal Kartoffeln. Du guckst dir irgendwas an und denkst dir so, pff, was soll ich jetzt daraus machen oder ist es schwierig? Und natürlich kann ich das jetzt so toll wie möglich bewerben. Aber wie gesagt, diejenigen, die Idee hatten, aus einer Kartoffel dann Fritten zu machen, haben es ja wirklich geschafft, diesen Wert von diesem Produkt auch zu maximieren. Ne? Also es ist ja auch ein Verkaufsschlager geworden, ist überall auf der Welt beliebt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, also was mit Fritten, das könnte schon der Name sein. Aber dass wir es dann Dufritten nennen oder überhaupt, dass wir es Fritten nennen und nicht Fries oder Pommes, das kam dann irgendwie dann auch in so einem Dreiergespräch bei den Mexikanern mit Nils zusammen. Da ist dann endgültig so Dufritten gedroppt und ja.
Wir haben uns alle verliebt, haben wir gesagt, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Und am nächsten Tag haben wir
hat
gesagt,
hat sich immer noch gut angefühlt.
Es hat sich gut angefühlt, weil es einfach so schräg ist. Und wir gesagt haben, nee, wir wollen ja Leichtigkeit. Und wir wollen ja eigentlich in den Raum reinkommen. Und wir wollen jetzt nicht Probleme weglächeln, das meine ich damit nicht. Aber unsere Herangehensweise ist schon, ne, mit dem Finger irgendwie auf die guten Dinge zu zeigen und nicht auf die schlechten Dinge. Das, was ich gerade sagte mit der Negativspirale. Und da haben wir gesagt, nee, eigentlich muss dann auch unser Name irgendwie so sein. Also wir können ja jetzt nicht die Nächsten sein, die mit so einem reduzierten Logo um die Ecke kommen und irgendwie versuchen, die Coolsten im Raum zu sein, sondern wenn alle cool sind, wollen wir warm sein. So, wir wollen eigentlich einen Kontrast bilden. Und das natürlich auf der einen Seite vom Inhaltlichen, aber auch von der Art und Weise, wie wir einfach nun mal sind, weil so sind wir halt irgendwie auch. Und dann haben wir gesagt, nee, also wenn ein Kunde irgendwie sagt, The Fritten, und dabei irgendwie ein bisschen ein Schmunzeln irgendwie auf den Lippen hat, dann haben wir es eigentlich geschafft, weil das ist ja genau das, was wir irgendwie bezwecken wollen. Und dann haben wir irgendwie eine Nacht drüber geschlafen, haben alle gesagt, ja, also es fühlt sich irgendwie gut an, weil es ist so bescheuert. Und gleichzeitig sagt es aber einfach auch so gut das, was wir tun. Also ne, es ist ja tatsächlich irgendwie ein Narrativ dahinter. Das machen wir jetzt, ja.
Und sag mal ganz kurz im Sinne von das, was ihr tut, also im Kern von The Fritten als Creative Consultancy, so habt ihr euch da positioniert. Was ist euer Angebot? Also was kann man von euch erwarten, wenn man mit euch zusammenarbeitet?
Ja, also das Angebot ist im Grunde genommen das, was auch im Namen steckt. Wir wollen Potenziale finden. Mhm. Und Potenziale natürlich. Wieso können wir die finden und wo wollen wir die finden? Wir wollen sie auf jeden Fall viel weiter in vorne in der Wertschöpfungskette finden. Also nicht dann, wenn eigentlich so ein Briefing kommt, wir haben jetzt was und das muss jetzt gut beworben werden, sondern eher an den Stellen, wo Dinge noch entstehen können, wo an Dingen gearbeitet wird oder wo Dinge einen auch zur Verzweiflung gerade treiben, sei es jetzt ein internes oder ein externes Problem. Und du willst jetzt einfach mal Leute von außerhalb auch mal reinholen, die vielleicht mal den Wald anders sehen, ne? Also die nicht mitten im Wald stehen, sondern das Ganze von außen betrachten und dann vielleicht auch, ja, mit so einer bisschen naiven Expert-Sicht, so, ne, weil wir halt kreativ denkende Menschen sind, dann halt einfach mal gucken, oh, wo können wir was anders machen, ne? Mhm. So, wo können wir was mit einem kulturellen Background mischen, wo können wir was mit einer anderen Innovation verbinden, wie können wir, sag ich mal, ein Produkt, was hier gerade entstanden ist, was alle doof finden, vielleicht doch nochmal zu etwas machen, was ein Hero werden kann in einer anderen Form. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir mit Leuten reden müssen, die uns da natürlich reinlassen können. Ne? Also das hat natürlich schon alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist natürlich klar, dass wir bei jetzt so, also zumindest bei großen Konzernen in reinen Marketingabteilungen, wirst du diese Tür halt nicht kriegen. Es ist ja auch oft so, dass die dann natürlich sagen, hey, also das ist mein Bereich, ne? Das ist mein Einfluss. Wenn es jetzt eine Werbeidee werden soll, da kann ich es machen, da habe ich mein Budget. Aber wenn ihr jetzt zwar eine tolle Idee habt, die aber ein ganz anderes Problem in unserem Unternehmen löst, da komme ich gar nicht hin. Und ich habe auch nicht die Zugänge und es wird auch zu kompliziert.
Und das heißt, am Ende ist es ein Fokus auf Mittelstand, Familienunternehmen.
Vor allem, ja. Also ne, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich mit denen zusammenarbeiten, die sich bewegen wollen, aber natürlich auch bewegen können. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung dafür. Ne? Wir wollen auch nicht einfach nur irgendwas neu anpinseln, sondern wirklich im Kern uns mit Dingen auseinandersetzen. Also wir hatten auch verschiedenste Anfragen. Ne? Also irgendwie Leute, die sagen, wir sind schon Marktführer, wir wollen aber Meinungsführer werden. Oder wir haben irgendwie Nachhaltigkeit im Fokus. Wie kann sich das denn weiterentwickeln? Ist das weiterhin unser USP oder was verändert sich? Ne? Wie können wir uns gut für die Zukunft aufstellen? Oder auch teilweise Marken, die durch Performance-Marketing zum Beispiel groß geworden sind, ne? Die irgendwie ein Produkt platt gesagt auf den Markt geschmissen haben, beworben haben und mittlerweile große Umsätze fahren, aber eigentlich sich noch nie mit dem Thema Marke auseinandergesetzt haben. Also all solche Anfragen kamen und so, da siehst du auch so, dass das eine ziemliche Bandbreite. Deshalb kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, also das sind irgendwie die 5 Produkte, die wir anbieten. Mhm. Aber für uns ist halt wichtig, dass wir das Morgen antizipieren. Also ich komme ja auch so aus dem Thema Zukunftsforschung, Trendforschung. Und wir haben ja auch diesen Partner uns reingeholt, nämlich das Future Project, die auch hier in Frankfurt sitzen, und haben eben gesagt, wir wollen wirklich antizipieren, was passiert in der Zukunft und quasi Entscheidungen treffen oder UnternehmerInnen, EntscheiderInnen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen mit eben dem Morgen im Blick und nicht irgendwie mit dem Rückspiegel im Blick.
Was ich so spannend finde, was ist eben angesprochen, ne? Das ist ja der Sohn von Matthias Hawks, ne? Der dieses Future Project, der Tristan, Thema Zukunftsforschung, das ist dein Background gepaart mit Kreativität, die sich jenseits der, wie soll ich sagen, Reklameflächen bewegt, sondern eben auch seinem Namen gerecht wird, also im Sinne des wirklich der offenen Kreativität, also ergebnisoffenen Kreativität, formatneutral. Wie nähert ihr euch diesen Themen? Ne? Weil man kennt es ja so aus der Agenturwelt, man hat 1000 Modelle, man hat 1000 Tools in der Strategie, rauf und runter, dieses Modell, jenes Modell. Also immer greifst du ja so in diesen Methodenbaukasten. Jetzt beschäftigt ihr euch mit Dingen, die noch nicht da waren. Geht ihr da so vor? Also ist wirklich jedes Projekt komplett anders? Habt ihr eine Möglichkeit, über die Herangehensweise zu skalieren, weil ihr seid am Ende ja 3 Leute, die strategisch kreativ wertvolle Arbeit machen und trotzdem müsst ihr auch dann viel Dinge bewegen.
Mhm. Also ich finde, es ist so ein bisschen so eine Krankheit der Branche, ehrlicherweise, zu versuchen, alle Themen, alle komplexen Themen immer in so ein 20, 30 Jahre altes Framework so reinzupressen. Ja. So, das muss da jetzt rein.
Sehr.
Und davon wollen wir uns freimachen. Ich meine, es gibt wahnsinnig tolle Frameworks. Ich will das gar nicht kleinreden. Und die machen mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle Sinn. Wir haben auch Frameworks. Es gibt auch tolle Frameworks. Ne? Also du könntest jetzt irgendwie von Blue Ocean Strategy und so weiter reden. Ne? Das geht ja dann eher so in unsere Richtung. Für uns ist tatsächlich wichtig, also wir gehen in so ein Gespräch erstmal rein oder in so eine Kundenanfrage erstmal rein. Und am besten findet dieser Termin irgendwie live statt und man legt die Handys weg und klappt die Laptops zu und hört sich erstmal zu. Wir haben das irgendwie total verlernt, weil wir immer direkt irgendwie, ah ja, da haben wir ein Framework oder da habe ich irgendwas in der Schublade und da presse ich das jetzt mal irgendwie rein. Uns geht es halt darum, wirklich offen daran zu gehen und erstmal zuzuhören, erstmal zu gucken, also wo sind denn irgendwie die Stellschrauben, wo könnten denn Chancen liegen? Und was wir ja tatsächlich gerade mit unseren Freunden vom Future Project machen, ist, dass wir ein Tool entwickeln, um wirklich ermitteln zu können anhand von verschiedenen Fragestellungen, wie zukunftsfähig ist denn ein Unternehmen aufgestellt? Also wie kreativ sind die, wie veränderungsfähig sind die? Jemand muss ja auch veränderungsfähig sein oder veränderungsfähig werden, um sich auf sowas einzulassen. Und ich glaube, für uns ist einfach das Wichtigste, dass man erkennt, dass in so Zeiten, die ja so unfassbar unsicher sind, man Entscheidungen treffen kann und muss, ohne die Antworten zu kennen. Wir haben irgendwie immer dieses, oh, wir gucken jetzt auf Daten und wenn die Daten uns die Sicherheit geben, dann können wir es machen. Aber die Daten gucken ja auch, die analysieren was aus der Vergangenheit. Oder die Entscheidung wird getroffen, weil halt irgendwie die seniorigste Person im Raum halt sagt, da gehen wir lang. Oder weil 15 Leute im Raum sagen, wir müssen jetzt einen Konsens finden, also machen wir das, was am wenigsten wehtut. Und da müssen wir raus. So, das ist unser Ansatz. Und deshalb, ja, also wir haben Frameworks, wir haben Tools, aber tatsächlich geht es uns darum, zuzuhören, zu identifizieren und dann auch zusammen mit dem Kunden zu entscheiden, wo setzen wir denn an, wo können wir denn anfangen, wo gibt es denn Stellschrauben? Es gibt mit Sicherheit auch immer wieder Themen, die können wir eben nicht ändern. Dann müssen wir damit arbeiten. Es gibt immer Parameter, die können wir überhaupt nicht beeinflussen. Da gibt es Produkte, die sind schon auf Lager oder was auch immer. Da muss man irgendwie mit arbeiten, da muss man sich dran robben an Themen. Aber ja, diesen Startpunkt zu finden und wirklich Chancen aufzumalen, darum geht es uns. Also auch deshalb haben wir einen Partner wie das Future Project, um wirklich zu sagen, die Welt verändert sich wahrscheinlich so und so und da könnte dein Platz sein. Und wir haben das jetzt wirklich schon erlebt, dass Leute vor uns sitzen, Kunden vor uns sitzen, Unternehmer vor uns sitzen, die sagen, Mensch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist total geil. Da fängt irgendwas im Hirn an zu brodeln und dann kriegt man Lust darauf. Und dann kriegt man Lust auf Handeln und Lust auf Machen und nicht, oh Gott, da sind 100 Probleme, die haben mir jetzt gesagt, was ich für Probleme habe. Und jetzt muss ich mich erstmal wegducken und eigentlich in meinem Schneckenhaus verkriechen, weil das macht mir eine riesengroße Angst. Sondern wir wollen ja eigentlich Lust machen darauf, ins Handeln zu kommen. Und das funktioniert eben nur, indem wir uns hinstellen und sagen, guck mal, wir haben hier quasi verschiedene Felder identifiziert, wo du dich hinentwickeln könntest und wo riesengroße Wachstumschancen für dich liegen könnten, wenn du es eben heute anpackst, weil es morgen relevant sein könnte. Und das ist die Methodik, die dahinter steckt. Und das ist so unsere Herangehensweise, ne? Dieses Chancen aufdecken, Chancen finden, Potenziale finden, was sie ja irgendwie auch gerade gut erklärt hat. Das ist das, was wir tun. Und es kann ganz, ganz facettenreich sein.
Ihr habt ja auch gesagt, es ist eine Creative Consultancy. Das, was ihr macht, also viele Agenturen sind ja gerade auch auf der Suche nach der künftigen Wertschöpfung, ne? Und der Frage irgendwie, auf welchen Feldern können wir eigentlich kreativ wirksam sein? Wie sieht unser Wertbeitrag aus? Jetzt kommt ihr beide ja aus Agentur-Backgrounds. Wäre es möglich gewesen, das, was ihr jetzt anbietet, als Agentur anzubieten? Oder sagt ihr, das ist super schwierig, das Ergebnis offen zu beraten, was man hinten raus delivert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir auch unter uns sehr viel drüber gesprochen, ne? Also wir können jetzt einfach weiter in der Agentur sein, ne? Eine Kreativagentur. Und aber natürlich klarstellen, so was machen wir. Aber wir haben halt wirklich für uns gemerkt, der Ansatz, wenn wir ihn wirklich so konsequent und so radikal umsetzen wollen, wie wir das vorhaben, da müssen wir auch wirklich in der Bezeichnung was Neues reinbringen und auch da wirklich radikal sein, weil es gibt schon so dieses Rollenverständnis, was halt natürlich in den Köpfen von den Kunden oder von Marken und von Unternehmern halt immer noch drin ist. Agentur bedeutet, ich hole mir jetzt einen Dienstleistungspartner, der was umsetzt. Und ganz oft wird es halt natürlich mit Marketing in Verbindung gebracht. Und das ist so, so schwer, da rauszukommen. Und deswegen haben wir wirklich bewusst gesagt, nee, wir bleiben da jetzt, wir gehen jetzt einen komplett neuen Weg, ne? Also wir wollen eigentlich da rein, wo jetzt die Beratung alle noch rein dürfen. Die dürfen da rein, die dürfen es machen. Die können sozusagen mit den Kunden an diesen wichtigen Stellen reden, wo eine Wertschöpfung entsteht. Aber oft sind es dann ja auch viele Firmen, die dann ja eher optimieren, ne? Also die dann gucken so, was kann man irgendwie verbessern, was kann man rausnehmen. Es ist sehr selten, das ist Gedankengut da, was du aber wiederum in der Agentur lernst. Neukreierung, Neuerschaffung, ne, Vision haben, etwas sehen, was es vielleicht vorher gar nicht gibt, was keiner sich vorstellen kann, eine Verbindung herzustellen von Dingen, wo keiner vorher sagen würde, das hätte ich nicht dran gedacht, dass man das überhaupt miteinander verbinden kann. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir müssen so konsequent sein, deswegen machen wir jetzt Kreativberatung. Wir müssen es ohnehin allen neu erklären, aber dann ist es auch ganz klar, wo wir stehen. Und was ja aber nicht bedeutet, dass wir jetzt natürlich der Agenturwelt den Rücken zukehren. Also unser Businessmodell basiert ja auch sehr viel auf die Partnerschaft mit Agenturen, weil wir ja ganz klar sagen, die Leute, die bei uns festarbeiten, das werden ja Ideation-Kreative sein, Strategen sein, ne, schlaue Berater. Aber wenn wir sozusagen jetzt ein Projekt haben, wo es um die Umsetzung geht, dann werden wir immer mit Agenturen arbeiten, die genau darauf super spezialisiert sind und die dann auch natürlich dann wiederum das Background-Wissen haben, den Stuff, das richtig umzusetzen. Aber wir können zumindest mit einer Gewissheit unseren Kunden das sagen, so hey, das sind dann aber auch wirklich die Leute, die du jetzt brauchst für dieses Projekt, und wenn es für die nächste Challenge was ganz anderes ist, dann suchen wir euch andere Leute, die das super machen.
Sehr, wenn du jetzt in der Agenturwelt geblieben wärst als Kreativer, ne? Was wäre dein Future Scenario gewesen? Also auf welche Karte hättest du gesetzt? Also, wo liegt die Zukunft von Kreativität in der Agenturwelt, wenn man keine Kreativberatung macht?
Also ich sag's mal so, in der Agenturwelt liegt eine Menge Kreativpower, ne? Und auch das, was wir machen, ist nicht die Neuerfindung des Rades, denn ich meine, wir wissen es selber, Kim, gerade bei diesen großen Awards, ne, sei es jetzt in Cannes und auch beim ADC, ne, da kommen ja auch ganz oft Ideen raus, die ja gar nicht Werbung sind, die ja irgendwie ein schlaues Produkt entwickelt haben, die eine schlaue Lösung für ein Problem waren, also was hier wirklich außerhalb von der Werbekommunikation stattfindet. Nur diese Ideen sind ja schon eh da, die werden aber meistens als Prototypen gemacht, von ganz vielen schlauen Teams, werden aber von den Kunden in erster Linie wirklich nicht so bezahlt. Also wir sind da ganz ehrlich, das sind ja die Ideen, die zeigen, welche Power im Grunde genommen unsere Wirtschaft hat, so wie auch bei diesen Architekturwettbewerben, die Architekten natürlich nur ihre super Future Visions da reinbringen und selten jetzt das echte Bauprojekt, ne, mit 1000 Kompromissen. Das heißt also, dieses Gedankengut ist da. Hätte ich jetzt einfach weitergemacht, so wie vorher, hätte ich natürlich immer geguckt, dass wir mehr solche Themen unterkriegen, also solche Ideen. Das haben wir auch schon jetzt vorher gemacht, das haben wir bei Ogilvy gemacht, bei BBDO, bei Think, bei Heimat. Aber leider sind natürlich oft genau diese Ideen, die andersartig waren, immer an der Mauer gescheitert, wo es dann halt hieß, so ja, sorry, aber das geht jetzt zu weit vor, an dem Punkt sind wir jetzt nicht mehr oder da habe ich keinen Einfluss. Wir haben jetzt hier das Budget, vorhin, das muss jetzt beworben werden, wir bauen jetzt die Kampagne schnell, schnell, 3 Monate, ne? Und dementsprechend ist es eine sehr schwierige Frage, wie es davor weitergegangen wäre. Also ich glaube, ich hätte es immer weiter probiert. Ich hätte auch weiter probiert, es den Kunden zu,
Optimist. Ja.
zu erklären und immer wieder versuchen, es reinzubringen. Aber es gibt schon einen Grund, warum wir jetzt einfach jetzt den radikalen Neuschritt gemacht haben. Ich habe ja auch
irgendwie gedacht, Erfahrung ist auch die Wirkungs, ja. Es hängt immer sehr stark von der Position des CMOs ab, weil das ist ja in dem Fall sozusagen derjenige, mit dem wir es da in der Agenturwelt auch immer wieder zu tun haben. Und der Frage, welche Bereiche gehören überhaupt zu dem? Also ist Produkt in seinem Verantwortungsbereich oder in ihrem, Innovation, also all diese Themen, das spielt ja eine riesige Rolle.
Richtig.
Und daran scheitert es dann, weil die wollen im Zweifel eben nur diese Kampagne, weil sie auch nur darauf Einfluss üben können.
Genau. Ja. Oder die haben jetzt das Thema und wenn du dann natürlich die einfachere Lösung nehmen kannst, also ganz oft auch, welche Lösung ist jetzt die, die meine Leute jetzt auch nicht zu hart einbindet auf Kundenseite, ne? Weil wir haben natürlich ja auch begrenzt Kapazitäten und jetzt habt ihr eine Idee, die ist der Knaller, ja, aber da müsste ich ja richtig viele Menschen da in dieser Firma mobilisieren, ne? Und das ist schon auch der Grund, warum wir sagen, wir sind auch der Meinung, dass natürlich unser Geschäftsmodell jetzt erstmal in großen Mittelstandsfirmen oder Mittelstandsfirmen gut funktioniert, bei Investoren gut funktionieren kann, also es ist auch nochmal eine Zielgruppe, die wo wir ein bisschen später drauf gekommen sind, auch durch Gespräche, weil jetzt gerade im Private Equity Bereich werden ja auch bestehende Firmen aufgekauft und müssen ja weiterentwickelt werden. Oder die wollen wissen, so, okay, die prüfen das ja irgendwie auf den Wert, ne? Und das wird natürlich in vielen Bereichen auf den Wert geprüft, aber selten zum Beispiel in der Innovationskraft oder der Markenkraft. Was könnte da eigentlich nochmal irgendwie mehr in 5 Jahren aus dieser Marke werden? Und da sind natürlich auch Leute wie wir, sag ich mal, dann schon auch durch den Background spezialisiert darauf zu sagen, okay, mit den Daten, die wir haben, mit den Future Trends, mit den Partnern, mit den Wegen können wir gucken, können wir Szenarios uns ausdenken und erarbeiten, ne, wo es hingehen könnte.
Mhm. Seid ihr da gut vernetzt in dem Bereich oder wie seid ihr drauf gekommen? Weil ich könnte mir vorstellen, es ist gar nicht so leicht, da reinzukommen in diese Bubble.
In die Bubble, na gut, also wir sind ja in Frankfurt, ne? Frankfurt. Also deswegen sind wir. Und da muss man ja sagen, ja, der Ruf eilt uns ein bisschen voraus als Frankfurter. Aber tatsächlich ist es ja für uns total spannend in Frankfurt, weil Frankfurt ist ja ein Ort, an dem ganz, ganz viel Wirtschaftskraft und ganz, ganz viel Finanzkraft zusammenkommt. Und Frankfurt ist ja gleichzeitig ein großes Dorf oder eine kleine Großstadt, wie man immer so schön sagt. Und tatsächlich haben wir gemerkt, auch in dem Vorgründungsprozess und in unseren Überlegungen, und man fängt ja dann ganz viel an, mit ganz, ganz vielen Menschen zu sprechen, dass uns sehr viele Türen aufgemacht wurden. Also wir sind total dankbar irgendwie für den Support, den wir bekommen und haben da tatsächlich irgendwie schon wahnsinnig spannende Gespräche. Wir sind auch mit Private Equities schon in Gesprächen und merken auch, dass wir da natürlich durchaus auch eher die Paradiesvögel sind, sage ich jetzt mal, ne? Und man da aber eine ganz wertvolle, andere Perspektive reinbringt. Und das macht wahnsinnig Spaß und man merkt auch, was da wirklich für ein tatsächlicher Wert in dieser Arbeit irgendwie drin steckt. Und da sind wir mittlerweile sehr gut vernetzt. Wir müssen sagen, jetzt ist Nils heute leider nicht dabei. Der ist da wahnsinnig gut im Netzwerken und im Gespräche führen. Und bisher stößt das alles auf total fruchtbaren Boden. Das ist wirklich, wir sind manchmal selbst ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, dass das irgendwie, dass das alles so wahnsinnig gut sich gerade so zusammenfügt.
Und vielleicht nochmal im Blick auf die andere Zielgruppe. Ihr habt jetzt ja gesagt, es sind nicht zwangsläufig nur Marketingverantwortliche, aber ihr habt eben mit vielen gesprochen. Was haben die vermisst oder was haben die euch gespiegelt? Wonach sind sie auf der Suche?
Naja, ich glaube, auf der einen Seite, also wir haben es schon auch gemerkt, dass dieses offene Reingehen und nicht nur irgendwie etwas empfangen, also diese Beratungskompetenz tatsächlich, dass die total gesucht wird. Es klingt so einfach, aber da merkt man ja irgendwie leider auch, dass wir das irgendwie auch in der Agenturwelt, glaube ich, teilweise ein bisschen verlernt haben, da wirklich auch als Challenger aufzutreten, so wie das ja eigentlich irgendwie mal so war. Aber man hat sich halt schon so ein bisschen dieser Corporate-Welt angepasst.
Worum liegt das, Leo? Weil das beschäftigt mich total, ne? Also wo ist die Beratungskompetenz abhanden gekommen?
Ich weiß es nicht. Also ich frage mich das tatsächlich auch, weil man kann ja sagen, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass in den Agenturen wahnsinnig tolle, schlaue Menschen unterwegs sind. Also das würde ich niemals absprechen und das ist auch bis heute so. Ich glaube natürlich, ne, auf der einen Seite irgendwie der Kostendruck, dieses, naja, wir brauchen aber jetzt den Auftrag und wir wollen es uns jetzt nicht vermasseln und deshalb, du hast es, Kim, mal so wunderbar gesagt, das ist ein bisschen wie so ein Golden Retriever, der irgendwie wahnsinnig gut die Befehle ausführt und irgendwie keinen Aufstand, keinen Aufstand machen will und irgendwie nicht negativ auffallen will. Ich weiß nicht, warum wir das so verloren haben. Und dieses Challenger, das klingt dann immer so unbequem, aber es ist es ja eigentlich. Also auch Mut klingt immer so, als wäre das sonst was. Aber Mut ist ja eigentlich, am Ende ist es eine Entscheidung. Keiner von uns ist irgendwie mutig geboren oder nicht mutig geboren, sondern du triffst die Entscheidung, dass du
ist eine Geisteshaltung, glaube ich,
zutiefst daran. Ja. Genau. Und irgendwie haben wir diesen Mut so ein bisschen verloren. Ich glaube schon, dass es tatsächlich ein wirtschaftliches Thema ist, dass wir uns das irgendwie teilweise nicht mehr so getraut haben in der Agenturwelt, weil man am Ende irgendwie diesen wirtschaftlichen Druck hat. Aber warum das so eine Kehrtwende genommen hat, ich glaube, darüber könnte man nochmal einen neuen Podcast aufnehmen, weil dem Thema würde ich wirklich gerne mal auf den Grund gehen, weil fragen sich ja wahnsinnig viele. Und ich beobachte, jetzt habe ich ja auch so ein bisschen Außenperspektive und möchte damit nicht sagen, dass ich mich in irgendeiner Form erhaben fühle, ganz im Gegenteil. Aber so mit so ein bisschen Abstand merkt man irgendwie auch, dass je wuseliger die Welt da draußen wird und je unbequemer die Welt da draußen wird, desto mehr habe ich so das Gefühl, die Agenturen ziehen sich immer weiter in ihrer Bubble zurück. Und ich liebe diese Bubble. Ich finde die großartig. Es sind großartige Menschen drin. Aber irgendwie ist so dieses Schneckenhaus und dann ist so die Außenwelt. Und ich habe so das Gefühl, da ist so viel mit sich selbst beschäftigen, dass man gar nicht mehr mitkriegt, was ist denn da draußen irgendwie tatsächlich los oder was braucht man, was bewegt die Menschen, was bewegt UnternehmerInnen auch, ne? Da mal ehrlich irgendwie ins Gespräch zu gehen. Und das würde ich mir total wünschen, dass man dahin irgendwie zurückkommt, dass Agenturen irgendwie wieder diesen Mut haben und irgendwie, ja, da wieder rauskommen, so aus diesem vielleicht teilweise ein bisschen bequemen Schneckenhaus. Kim, ich glaube, ich habe auch irgendwie schon mal zu dir gesagt, wenn man so das Gefühl, wenn man so, habe ich ja selber gehabt, wenn man so in seinem Hamsterrad unterwegs ist und da nicht raus muss, weil man ja immer so weiter rast, dann muss man sich ja gar nicht mit der Außenwelt beschäftigen. Also es hat ja irgendwie auch was Bequemes, dass man so permanent noch einen Pitch und jetzt nochmal weiter durchkloppen. Aber dadurch nimmt man sich irgendwie so ein bisschen die Kompetenz und auch die Notwendigkeit, sich mit dem da draußen zu beschäftigen, weil man hat ja genug zu tun.
So, ich glaube auch, das Gefühl. Du hast ja einerseits Bequemlichkeit, Wirtschaftlichkeit und der Druck, der daraus resultiert. Und ich glaube, die andere Seite ist schon ein Stück weit die Digitalisierung.
Ja.
Also, weil du hast auf der einen Seite natürlich kommend aus der Beratung plötzlich tausend Sachen, die du können musst, Asset-Schlachten, Plattformen, besondere Formatadaptionen. Das gab es ja vorher in dieser Fülle gar nicht. Das heißt, du bist ja einfach nur mit Beschäftigung im System beschäftigt und kannst gar nicht mehr am System arbeiten, weil du nur versuchst, die Bälle wegzuschlagen. Und das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, aber es hält dich beschäftigt.
Ja.
Und vorher hatten wir Zeit, wie du das so schön gesagt hast, ich erinnere mich auch noch an das Wohnzimmer von Jung von Matt. Also man hat sich wirklich interessiert, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben observiert Und auch das, Stichwort Digitalität, wir gucken uns die Daten digital am Screen, am Desktop an. Also wann geht einer raus und hört Leuten zu und spricht mit Menschen und ist ehrlich interessiert? So, also ich habe das Gefühl, wir konsumieren Daten, um möglichst schnell daraus irgendeine Lösung herzustellen, damit wir möglichst schnell daraus tausende von Assets für alle möglichen Plattformen herstellen können. Und daraus, also Stichwort Fokus, ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre sehr beschäftigen. Worauf fokussieren wir unsere Kraft, Energie, unsere Zeit und worin können wir dann auch einen Unterschied damit machen? Und ja, ich glaube total. Einfach, das ist auch am Ende so der Opportunismus. Wir nehmen halt alles mit, was wir kriegen können. Mhm. Aber dadurch ist es so eine Abwärtsspirale der Wertigkeit.
Ja, ja.
Also das, ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Glaube ich schon auch ein Stück. Aber Selma, Sie ja noch meine Frage. Jetzt haben wir einerseits über Beratung gesprochen, über Modelle, über Strategie, über Zukunftsforschung. Wie ist das für dich als Kreativer, endlich wieder ergebnisoffen denken zu dürfen und nicht auf eine Kampagne gebrieft zu werden?
Das ist wunderbar. Also ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr, sehr befreiend. Und es macht mich persönlich auch wirklich glücklich. Also ich muss ja wirklich ehrlich sagen, ich bin natürlich jetzt wieder, was so, also wir sind jetzt Gründer, ne? Also wir haben uns jetzt auf eine absolut finanzielle Unsicherheit eingelassen, ne? Und es ist halt sehr prickelnd. Es ist wie so am Anfang der Karriere, wo man nicht weiß, wo führt die Reise hin, ne? Und haben uns wirklich von einem Weg wegbewegt, auch bewusst, der eigentlich gar kein schlechter war, ne? Aber diese Freiheit, jetzt nochmal als Kreativer zu haben, ne? Anders an Dinge ranzugehen, irgendwie wirklich nochmal offener und spannender. Ich sage immer so, der Job, den wir jetzt machen, ist jetzt wieder wie so ein Sherlock-Holmes-Job. Leute kommen mit unterschiedlichen Fällen zu uns und du weißt, keiner ist gleich, jedes Ding ist anders. Und du kannst auch nicht sagen, ich mache das jetzt per Schema F, sondern du musst immer gucken, so wie auch ein Sherlock Holmes, welche Anhaltspunkte habe ich jetzt gerade? Also welche Kombinationen, welche Dinge sind jetzt gerade sichtbar für mich und mit denen kann ich arbeiten und muss jetzt versuchen, wie so ein Rätsel irgendwie an was ranzukommen. Und das macht, also als Kreativen macht mich das total glücklich.
Ja. Das merkt man
auch. Glaube ich dir. Ja, merkt man auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist es bei euch, also habt ihr das, ist Größe ein Thema für euch? Also wünscht ihr euch, dass da nachher eine 30-Leute-Beratung ist? Oder sagt ihr, nee, es lebt wahrscheinlich von dem kleinen, aber feinen, von dieser Squad-Einheit, die dann immer gemeinsam sich sozusagen auf die Herausforderung stürzt?
Also wir haben uns nichts vorgenommen. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt in 3 Jahren x Menschen beschäftigen. Das haben wir überhaupt nicht. Ich glaube auch, ne, am Ende bestimmt das natürlich auch die Nachfrage, so ein bisschen die Entwicklung. Also wir haben das total offen gehalten und haben da jetzt irgendwie keine Zielgröße oder irgendwas im Kopf. Aber das, was Sia vorhin schon sagte, uns widerstrebt es, dass wir uns jetzt irgendwie riesengroße Overhead-Kosten reinholen. Uns ist wichtig, dass wir eine gute Lösung anbieten können. Es gibt ganz, ganz viele tolle Agenturen da draußen, ganz, ganz viele tolle Spezialisten, mit denen wir wahnsinnig toll arbeiten können und die wir uns für Projekte irgendwie reinholen können. Das finden wir auch großartig. Also dieser kollaborative Ansatz macht irre viel Spaß. Und wir sehen gar nicht die Notwendigkeit, uns jetzt x Experten irgendwie ins Haus zu holen. Also natürlich wollen wir wachsen und wir wollen auch Leute einstellen, aber das wirklich nur sehr, strukturiert und ne, irgendwie das wirklich wohl durchdacht, weil wir immer gesagt haben, wir wollen Lösungen verkaufen und keine Menschen und kein Personal. Also ne, das ist ja leider eben auch ein Riesenthema. Ich meine, du kennst es in der Agenturwelt, das Thema Auslastung, Utilization, wie auch immer, Billability, gibt es die verschiedensten schönen Begriffe dafür.
Ihr schreibt keine Stunden mehr. Wie befreiend ist das denn?
Es kommt freitags keine Mail, dass wir Stundenzettel ausfüllen müssen. Nee. Allein das ist großartig. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir da sind wir irgendwie total entspannt, ehrlicherweise, weil wir sagen, naja, so es kommt, wie es kommt.
Wie ist denn bei euch der New Business Prozess? Also aus der Agenturwelt ist man das, hat man es gelernt, ne? Es gibt öffentliche Ausschreibungen, es gibt direkte Anfragen, weil man halt in dieser Erwartbarkeit der Agenturleistungen stattfindet. Es gibt Pitch-Beratungen. Jetzt haben wir Private Equity gehört, aber wie macht ihr das gerade dann, weil ihr jetzt ja aus dieser Bubble, der Marketing-Bubble auch austretet? Also wie erklärungsbedürftig ist am Ende, was ihr tut, weil das Angebot möglicherweise neu für den Markt ist, die sich ansonsten eher mit BCG und McKinsey beschäftigen.
Ja, natürlich. Also wahrscheinlich musst du uns diese Frage in einem Jahr nochmal stellen. Dann können wir dir nämlich wirklich sagen, das ist
das
der
Das clever Prozess, von dir, Sia. Ja. Das ist sehr, sehr clever.
Aber im Moment ist natürlich der Weg, dass es es ist sehr viel über Word of Mouth, ne? Also wir müssen uns mit Leuten treffen. Wir bringen uns, also wir verlassen wirklich unsere eigenen Komfortzonen und gehen jetzt ja auch in Bereiche rein und auch bei Happenings oder auch bei Treffen, wo eben dann, ja, viele BWLer sind, Private Equities sind, Investoren sind oder Familienunternehmen sind, ne? Also wir versuchen jetzt auch wirklich in den Wirtschaftsrat reinzukommen. Also in Bereiche, wo dann wirklich eben diese Unternehmen Entscheider sind, weil ich glaube auch, dass man durch persönliche Gespräche das, was wir anbieten, besser vermitteln kann als jetzt, durch plumpe Kaltakquise. Und ich glaube auch, dass es sehr viel von diesem Word of Mouth leben wird, so wie das weitergetragen wird. Und natürlich ist, sollte es eine andere Kreativberatung geben, die genau das Gleiche anbietet, dann kann man sich natürlich auch mal einen Pitch-Prozess stellen. Aber ich glaube, bei uns wird wahrscheinlich dieses klassische, es gibt eine Ausschreibung, es gibt ein Thema und es gibt auch ein Briefing, da pitchen wir jetzt und die Agentur oder die Firma, die uns die beste, kreativste Idee liefert, ne, und das zum günstigsten Preis, es wird's halt bei uns nicht mehr geben, weil wir ja schon von Anfang an sagen, also wenn mit so einem fertigen Briefing können wir gar nicht anfangen. Ne?
Genau, total. Das widerstrebt ja so ein bisschen eigentlich die Konzept. Ne?
Ja, also, ja, total, weil ihr helft ja dabei, erstmal festzustellen, was könnte danach ein Briefing sein und worauf setzen wir. Ja. Was also nicht, ist es dann auch noch, sorry.
Nee, ich wollte nur noch ergänzen, es ist für uns dann tatsächlich, also wir sagen jetzt nicht partout, wir pitchen auf gar keinen Fall, ne, das kommt dann natürlich drauf an, wenn irgendwie es das Projekt irgendwie zulässt oder ne, wieder irgendwie, wenn das irgendwie zu unserer Philosophie passt, aber grundsätzlich, das, was wir gerade gesagt haben, passt das eine ja gar nicht mit dem anderen zusammen, das widerspricht sich, aber wir gehen irgendwie natürlich auch mit Pilotprojekten rein, ne, und geben dem Kunden irgendwie die Möglichkeit, uns erstmal kennenzulernen. Was wir auch gerne machen ist, wir nennen das natürlich Fritten Tasting, also unser zweites Meeting sozusagen. Also das erste ist Zuhören und das zweite ist dann einen Vorgeschmack zu geben, wie wir denken, auch wirklich dann tatsächlich schon so Chancenfelder mitzubringen, um mal einfach in so eine Diskussion reinzukommen und dem Kunden einen Vorgeschmack zu geben. Und das ist ja der Moment, wo genau das passiert, dass ein Kunde da sitzt oder eine Kundin da sitzt und sagt, Mensch, toll, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja der Moment, den wir erzeugen wollen. Und das, wir haben das letztens auch zum Beispiel erlebt, dass ein Kunde irgendwie rausgegangen ist aus einem Test-Workshop, den wir gemacht haben und gesagt hat, ey, ich bin total motiviert. Das ist total geil. Ich bin total motiviert, weil man plötzlich irgendwie Dinge sieht, die man einfach nicht gesehen hat. Also Chancen sieht, die man nicht gesehen hat. Und das ist eigentlich unser Prozess, wenn man so will. Auch wenn das jetzt kein fester, stringenter Prozess ist, wie wir ihn irgendwie in der Agenturwelt kennen, in der Ausschreibung. Aber eigentlich ist das ja genau die Herangehensweise.
Ihr habt ja auch gesagt, ich habe das aus einem der Artikel oder der Interviews zum Launch irgendwie entnommen, dass Kreativität ja ein ganz wesentlicher Teil des Geschäftsmodells der jeweiligen Unternehmen ist. Und da habe ich so gedacht, ja, Kreativberatung, eigentlich müssten Agenturen euch ja auch buchen. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe ever, kreativ über das Modell nachzudenken, indem man so lange selber Teil dieses Systems war. Aber also, ich frage mich eben jetzt so im Zuge unseres Gesprächs auch, wie versetzt man sich in den Zustand, dass man so ergebnisoffen, motivierend nochmal einen Blick drauf wirft und nicht dieses so, was ist jetzt opportun und strategisch dies und die anderen fokussieren sich darauf. Das machen wir jetzt ja häufig, ist das ja so eine SWOT-Analyse oder irgendwie, also so eine strategische Positionierung, und bei euch klingt es ja zumindest innovativer, Blue Ocean hast du vorhin genannt, also ganz bewusst mal über den Tellerrand hinausblickend. Also wie viel wäre da möglich, wenn man so drauf guckt, frage ich mich gerade.
Tja, es wäre eine Menge drauf möglich. Also ich muss auch noch mal eine Side-Sache reinbringen, die habe ich neulich gelesen und da musste ich schmunzeln, weil es hieß dann wirklich, BPP holt jetzt die Unternehmensberatung rein. Die müssen jetzt McKinsey, rein und gucken. Ja. McKinsey muss jetzt, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, das hast du gemacht. die müssen das jetzt fixen, und dann dachte ich mir nur so, ey, WPP, wenn die wüssten, also die haben ja eine Masse von den krassesten kreativen Menschen irgendwie unter sich arbeiten, in diesen ganzen Unteragenturen und sonst was. So, ne? Also wenn man es ernst nehmen würde und gesagt hätte, ey, ich hole mir jetzt irgendwie 40 von denen, teile die auf, weltweiten Teams, und wir sagen jetzt wirklich, was ist unser Problem, und ich lasse jetzt mal von denen erstmal Vorschläge machen, so. Also die sollen das jetzt mal durchleuchten, die kriegen jetzt irgendwie eine Woche frei und müssen nur das machen. Einfach mal zu gucken, was ist denn noch möglich? Wie können wir uns neu erfinden? Wie können wir unser Produkt ganz anders verändern? So, wie können wir auch gewisse Challenges, die wir in gewissen Ländern haben, irgendwie anders machen? Also, weißt du, diese Power, die man eigentlich besitzt, nicht wirklich so zu nutzen, ist halt irgendwie, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, und auf der anderen Seite musste ich auch schmunzeln. Dann dachte ich mir sehr genau, also die können jetzt da reinkommen, die Unternehmensberatung, ne? Und wir nicht.
Das stimmt.
Und es hat mich dann aber nochmal ermutigt zu sagen, ja, es ist bescheuert. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal sehr viele Kreative auch aus der Agenturbranche und auch die Agenturbranche selber zum größten Teil dahin kriegen, dass man eben kreativ berät und dann eben bei Kunden in solche Positionen kommt, wo man ihnen helfen kann, auf andere Dinge zu kommen oder Probleme zu lösen.
Ja, ich würde mich fragen, in dem Kontext, ja, ne? Also wie leicht fällt es Kreativen, die ansonsten vornehmlich auf Kampagnen, Markenentwicklung und Ähnliches gebrieft werden, sich davon zu lösen und tatsächlich eher kreativ im Sinne Geschäftsmodell, Produktangebot und so weiter zu denken. Also du hast ja die Erfahrung, du bist ja Teil der Kreation.
Also wie gesagt, wir hatten, also die Kreativen aus unserer Branche haben ja ganz oft solche Ideen, ne? Und die kommen auch sogar proaktiv. So, also das Briefing war eigentlich ein relativ langweiliges Briefing. Oh, wir müssen zu dem Thema was machen. Und dann kriegst du plötzlich Ideen von deinen Teams, die voll die Lösung sind. Also wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Produkt, das müssten die eigentlich machen, dann läuft es. Also ich glaube, es ist relativ einfach für
die. Ja, hast du recht.
Also,
vielleicht ein Hinweis noch, weil du hast vorhin die Awards genannt, ne? Was ich wirklich faszinierend finde, ich habe das mal so, oder ein Kollege hat es durchgezählt, ungefähr 50% der Cannes Lions sind auf eine Art Creativity for Good. Also das sind irgendwie Sachen, die jetzt nicht sagen, wir haben es geschafft, irgendwie den Absatzmarkt zurückzuerobern, Marktanteil, FMCG, Supermarktregal, so, sondern es sind irgendwie auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Das heißt, diese Art von Cases reduzieren, da steckt Power von Kreativität drin. Und ich denke immer, was würde passieren? Wir nehmen mal nur die Hälfte dieser 50% und packen sie auf das, was das Business ausmacht. So, das finde ich schon irgendwie krass. Also das, weil die Kraft ist ja da. Aber vielleicht ist die Bereitschaft der Kunden, du hast es ja vorhin auch gesagt, oder ihr beide, diesen Blickwinkel, diesen Frame zu verlassen, nicht da. Und ja, das ist ja tragisch auf eine Art.
Ja, klar. Also das ist die Tragödie bei dem Ganzen. Und diese Ideen, die es aber sogar gibt, die ja wirklich für ein besseres Business gesorgt haben, natürlich auch ein Case und in dieser kurzen Prototypphase, ne? Auch die wurden ja nicht wirklich so anerkannt und so bezahlt, wie es eigentlich, sag ich mal, wie man es hätte machen müssen, wenn es um das Thema geht. Und ich bin ja immer noch der Meinung, die Idee ist mehr wert als nur die Umsetzung, ne, oder die Medialisierung dahinter. Das, auch den Wert haben wir verloren, den müssen wir wieder reinbringen. Also, ja, das ist das Dilemma. Und deswegen sagen wir ganz bewusst, ja, wir müssen jetzt einfach mit ganz anderen Menschen arbeiten und in andere Bereiche reinkommen. Das heißt natürlich auch, und das ist mir natürlich auch als Kreativen bewusst, mir hat diese Welt auch sehr viel Spaß gemacht, ne? Arbeiten rauszubringen, die sofort sichtbar sind. Das war ursprünglich ja auch überhaupt mein Beweggrund, warum ich gesagt habe, so, ich mache das wie in der Werbebranche, weil hier arbeitest du an etwas, was man dann sofort auch nach ein paar Monaten sehen kann. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer, aber meine Arbeit ist sichtbar, ja. Und es kann schon sein, dass bei den Dingen, die wir jetzt tun, tolle kreative Ideen entstehen und man feiert die Idee dann auch in dem Moment. Aber es kann auch sein, dass die Außenwelt diese Idee vielleicht gar nicht sofort zu spüren bekommt, aber die natürlich in diesem Unternehmen jetzt wirklich für Mehrwert sorgt. Und ich glaube, auf dieses Ding muss man sich dann halt als Kreativer einlassen können, dass man sagt, ja, ich werde jetzt halt nicht nur noch permanent Ideen haben, die den Fame bringen oder die draußen natürlich sofort sichtbar sind, sondern es werden natürlich auch Ideen dabei sein oder ich werde Problemstellungen lösen, die irgendwo im Verborgenen sind, so wie es halt bei Unternehmensberatungen ja manchmal auch ist, so, aber die halt dafür einen riesen Mehrwert gebracht haben. Mhm. Und das ist es
uns aber auch wert. Ja, das ist ein super Punkt, ja, ja, bestimmt. Weil Unternehmensberatungen haben ja ganz oft auch gar keine Cases auf ihrer Website oder keine Referenzen oder so. Das ist dann im persönlichen Gespräch, dass die Expertise untermauert wird, aber natürlich arbeiten wir auch für den Fame, weil ein Stück weit die Branche auch so funktioniert, ne? Über diese Rankings, über die Cases, die Sichtbarkeit, die Credentials. Und hier müsst ihr natürlich auch eine ganz andere Experience schaffen für eure Kunden. Also wie ihr das schon gesagt, also dieses Written Tasting und so weiter. Auch das finde ich ja total spannend. Wie kann man eigentlich die eigene Markenexperience für die Kunden verändern. Weil ich würde mir vorstellen, so ein Kunde, wenn er auf eine Agentur trifft, außer dass es kulturell unterschiedliche Vibes gibt, läuft es immer irgendwie ähnlich ab. Auch da, glaube ich, kann man ja ganz viel, das hat kürzlich jemand gesagt, es kommt gar nicht drauf an, was du machst, sondern wie du es machst. Das finde ich auch zutiefst interessant.
Ja, also wir haben das wirklich gemerkt. Das ist, also ich sage auch immer so, also generell diese Pitch-Kultur, die wir haben, ne, du verbrennst Talente ohne Ende, dann denke ich manchmal so, also mit wem will ich als Kunde zusammenarbeiten, mit irgendwie einem Raum voller leerer Luftballons, die einfach alle nicht mehr können, oder will ich irgendwie mit Leuten arbeiten, die Energie versprühen, die Ideen haben und die irgendwie mich anstecken? Also dieses, wir merken das total. Letztens hat ein Partner hat von uns gesagt, ich hoffe, dass, wenn ich muss es biepen, hat gesagt, wenn ich mit euch rede, dann das fühlt sich an, wie als wäre ich auf MDMA. Also so dieses, so einfach, das macht auch einfach Bock. Wir haben doch einen geilen Job. Wir haben, also ist eigentlich den geilsten Job der Welt. Wir werden dafür bezahlt, kreativ zu sein und irgendwie Dinge zu verändern. Und irgendwie habe ich mir hier das Gefühl, das haben wir einfach total vergessen. Und deshalb ist das, was du sagst, Kim, so wie macht man's? Zünde die Leute an und ne, komm irgendwie mit einer Energie in den Raum und zeig nicht irgendwie immer nur 50 Charts mit Schriftgröße 3 Punkt und ich bin hier der Schlauste im Raum. Darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass jemand dir zutraut, dass du die Kompetenz hast und irgendwie auch die Methodik mitbringst und die Motivation mitbringst, hier wirklich was zu verändern. Und so jemanden vertraust du dann. Von so jemanden willst du dich vielleicht dann auch mal lieber irgendwie führen lassen. Wie gesagt, wir kennen die Antworten ja auch nicht. Keiner kennt die Antworten im Moment, aber Leadership ist ja im Moment genau das, ne, dass man losläuft, ohne es eben zu kennen. Und das ist genau dieses Wie. Und wir haben gemerkt, auch jetzt in den Gesprächen, wo wir ja auch nicht mehr irgendwas verkörpern mussten, sondern wir konnten da ja komplett locker, total entspannt reingehen, weil für uns ging es ja wirklich erstmal ums Testen, Ausprobieren, Zuhören, gucken, wie kommen wir so an. Und wir haben ja gemerkt, wir kamen auch, bevor wir The Fritten hießen, irgendwie anders an, weil wir es einfach ganz anders angegangen sind und irgendwie eine ganz andere Motivation dahinter war. Und ich glaube, wir haben irgendwie so ein bisschen vergessen, was das ausmacht, wie man in den Raum reinkommt und wie man mit jemandem spricht.
Würde ich so gerne als Schlusswort stehen lassen, weil das, ja, ich glaube, es trifft einen Kern. Also das, da ist ganz, ganz, ganz viel dran. Und das, gut, das ist ja auch eine gute Nachricht, ne? Weil das heißt ja, es liegt schon auch in unserer Hand. Natürlich gibt es Herausforderungen, Technologisierung und all diese Themen, Vergütung, da müssen wir uns drum kümmern. Aber das hat ja ganz viel erstmal mit Mindset und einer Haltung zu tun. Das finde ich auch toll, weil das ja so systemimmanent bei eurer Gründung ist, als Prinzip eigentlich, als Kulturprinzip. Deswegen total schön. Vielleicht noch eine Frage so zum Schluss. Gründen ist ja immer, das ist ja immer gesagt, erfordert dann doch Mut oder irgendwie den Sprung ins kalte Wasser. Habt ihr irgendwas Krasses, was ihr gelernt habt in der Zeit, wo ihr dachtet so, wow, das wusste ich nicht. Ich würde es jetzt gerne an andere weitergeben oder das habe ich über mich selbst gelernt?
Tja, also ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt, ganz viel bürokratische Dinge, ganz viel, ich habe sehr viel gelernt über Versicherungen, über Gesellschaftsverträge und Co. Also Bürokratie ist schon echt ein Wahnsinn. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, ehrlicherweise. Ansonsten war, glaube ich, ein Learning, dass man eben jetzt nicht mehr Titel XY hat, sondern jetzt eigentlich quasi wieder der Junior ist und ganz, ganz viel selbst macht und wir uns irgendwie gegenseitig auch Feedback geben und man Feedback annehmen muss und irgendwie Konsens findet und so weiter. Das klappt bei uns dreien zum Glück fantastisch. Und was ich irgendwie mitnehme, was mich tatsächlich total überwältigt hat, ich habe es vorhin schon mal angerissen, war so der Support. Also wie krass, also ich bin total überwältigt davon, was uns irgendwie für eine Welle an Feedback, also positiven Feedback und guck mal, ich kenne da jemanden und ich mache euch mal hier. Und ich glaube so, wenn man vorher irgendwie nicht wie ein Arschloch durch die Welt gegangen ist, dann kommt es jetzt gerade zurück. Und ich kann irgendwie jedem, der darüber vielleicht gerade nachdenkt, irgendwie zu gründen, nur sagen, habt da irgendwie auch Vertrauen. Und ne, so Dinge fügen sich dann und Dinge kommen dann. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz großartiges Learning, dass man sich einfach trauen darf und es tatsächlich dann immer irgendwie weitergeht und ganz, ganz viele Dinge sich plötzlich fügen. Und das ist für mich so das Schönste eigentlich an dieser Gründungsreise, die ja jetzt auch lange war. Und ne, wir haben uns viel den Kopf zerbrochen, viele Gespräche geführt. Aber das war für mich irgendwie das, wo ich eine wahnsinnige Kraft rausziehe. Und ich glaube, Sia, dir geht's genauso, ne?
Ja, ja, absolut. Und auch dieser Spruch, gut Ding will Weile haben, ja, der ist ja super oldschool, aber das stimmt schon. Also manchmal, also wir haben uns ja fast ein Jahr jetzt irgendwie Zeit gelassen und natürlich haben wir auch in diesem Jahr alles vorbereitet, was jetzt hier kommt, aber ich glaube auch, hätten wir The Fritten im April gegründet, dann wären wir trotzdem noch nicht so scharf gewesen mit unserer Überzeugung, Positionierung wie jetzt, ne? Also es braucht schon diese Gespräche, diese Außensicht, dieses aus der Bubble rauskommen, zu sehen, was da eigentlich passiert hier draußen, ne? Und was für Leute gibt es eigentlich so, ne, das hat, das bringt schon. Also so auch ein bisschen Zeit, Geduld mitnehmen, ist auch wichtig.
Mhm. Cool. Ihr beiden, ich wünsche euch oder euch dreien, dem lieben Nils auch, alles Glück dieser Welt, ganz viel Freude und ja, bin total gespannt. Sia, du hast ja gesagt, in einem Jahr muss ich dir die Frage dann nochmal stellen, ja, wie ihr pitcht und neu Geschäft macht.
Ja, da müssen wir natürlich nochmal sprechen. Ja,
genau, Deal.
Wir laufen mal los und dann reden wir nochmal.
Genau. Sehr gut. Tausend Dank euch beiden.
Vielen Dank, Kim.
Ja, danke dir, Kim. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. In echt.